Es ist Mittwochabend, Zeit für unseren Wochendurchblick in der zweiten Woche Ausnahmezustand Corona.
Ich weiß, dass es Verzicht und Opfer bedeutet, wirtschaftlich wie menschlich.
Deutschland steht still. Schulen, Fabriken, Restaurants und die meisten Geschäfte sind geschlossen. Im ganzen Land gilt eine umfassende Kontaktsperre. Welche Folgen hat das für die Wirtschaft? Kann die Politik Arbeitnehmer und Unternehmen wirklich schützen? Fragen an den Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und den Präsidenten des Instituts für Weltwirtschaft, Gabriel Felbermayr. Mit jedem Tag im Ausnahmezustand wird eine Frage immer lauter gestellt. Wie lange wird das dauern? Wie lange kann unsere Gesellschaft das aushalten? Darüber diskutieren die ehemalige Landesbischöfin Margot Käßmann und der Virologe Jonas Schmidt-Schanasset. Heute sieht die schlimmste Gefahr einer globalen Katastrophe nicht mehr so aus, sondern so. Mit diesen drastischen Worten forderte Microsoft-Gründer Bill Gates bereits vor 5 Jahren die Welt auf, sich für eine Pandemie zu rüsten. Haben wir die Warnung nicht ernst genommen? Dazu im Studio der Investigativjournalist Georg Mascolo.
Atemnot raubt einem den Verstand.
Eine Corona-Infektion hatte bei Caroline Preißler dramatische Folgen. Sie musste mit Atemnot auf die Isolierstation und ging von dort mit einem Videotagebuch an die Öffentlichkeit. Ihre Botschaft: Wir dürfen die Corona-Kranken nicht ausgrenzen. Die FDP-Politikerin ist gleich im Schaltgespräch.
Schön, dass Sie uns gefunden haben heute Abend. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, die wieder, wie Sie sehen, im maximalen Abstand passiert, den man überhaupt für Gesprächssituationen versuchen kann. Frau Käßmann, das sind ja alles Maßnahmen, die über uns kommen. Der Kontakt, das Kontaktverbot, der Abstand, den wir halten sollen. Und doch wissen wir, dass 95% aller Bürger, so hat es der ARD Deutschlandtrend am Montag herausgefunden, das gut finden. Hilft denn dieses Gefühl, wir machen alle gemeinsam so eine Anstrengung durch gegen den Lagerkoller, der uns alle befallen wird?
Also ich denke, es gibt zurzeit in Deutschland sicher beides. Das eine ist diese Angst, Angst zu erkranken, Angst vor der Zukunft, Angst um den Arbeitsplatz, ja jetzt sehr konkret. Aber es gibt doch auch viel Vertrauen, das erlebe ich doch, Vertrauen in die Politik, Vertrauen in die Handelnden, Vertrauen in die Ärzte. Und es gibt auch Kreativität, das ist ja auch wichtig, dass Kirchengemeinden Glocken läuten und wenn sie nicht zum Gottesdienst kommen können zusammen, dann feiern sie parallel zu Hause. Also Kreativität wächst in der ganzen Sache sicher auch.
Aber über den Lagerkoller, der die Menschen ja auch krank machen kann, werden wir gleich sprechen müssen, oder?
Das denke ich auf jeden Fall. Ich denke an Familien, die nicht Haus mit Garten haben, sondern auf einmal sehr, sehr eng zusammenleben müssen. Da wird es sicher auch häusliche Gewalt geben. Es gibt Menschen, die obdachlos sind, die gar nicht wissen, wohin. Da gibt es große Dramen, die sich abspielen. Und der Lagerkoller, was der mit uns allen am Ende machen wird, wenn eines Tages diese Krise hoffentlich vorbei ist, das werden wir erst sehen. Aber jetzt kann man erstmal nur ermutigen und sagen, Leute, haltet das aus. Es ist für das richtige Ziel.
Mhm. Georg Mascolo, wir haben heute im Bundestag etwas erlebt. Also Rekordgeschwindigkeit im Gesetzgebungsverfahren. Ein Nachtragshaushalt über eine unfassbare Höhe von 156 Milliarden Euro ist beschlossen worden. Es gab Zustimmung von allen Parteien. Streit war gestern. Ist das eigentlich gut für die Demokratie, diese Einigkeit, die wir gerade sehen?
Also politische Debatte endet ja nie und darf auch nie enden. Das ist, sagen wir mal, der eine Teil, den auch das gefährlichste Virus in einem Land nicht stilllegen kann und stilllegen darf. Insofern bin ich sicher, dass wir über vieles, das, was heute beschlossen worden ist, das, was vielleicht in der Vergangenheit nicht gesehen worden ist, auch weitere Maßnahmen, die jetzt kommen werden, ganz sicher diskutieren werden. Ich erwarte, dass wir eine sehr intensive Zeit haben werden, wo in der Frage, was haben wir richtig, was haben wir falsch gemacht in dieser Situation, dass die entstehen wird. Wenn Sie mich allerdings fragen, ob ich diese Diskussion im Moment führen würde, dann würde ich sagen, im Moment nicht, weil man im Moment geradezu fordern muss, dass Politik schnell handelt, dass sie sich auf eine Phase der Ungewissheit einstellt, dass wir akzeptieren müssen, dass nichts zu tun schlimmer sein kann, als das Falsche zu tun. Deswegen sehe ich dieses beherzte Handeln im Moment mit Respekt und mit Anerkennung und glaube, dass wir über das, was die Krise mit diesem Land gemacht hat, noch viel reden werden. Schaue ich mir allerdings Stand heute an, dann sage ich auch, ich bin froh, in einem Land wie Deutschland zu leben, wo man merkt, dass Menschen beunruhigt und besorgt sind, man aber gleichzeitig auch das Gefühl hat, dass das Land sich sammelt, konzentriert, versucht, mit dieser Bedrohung umzugehen und dass man an vielen Stellen auch Politiker sieht, die versuchen, das Beste in dieser Phase der Ungewissheit zu geben. Ich bin jedenfalls sehr viel lieber hier als in Boris Johnsons London oder in Donald Trumps USA.
Auch das werden wir vertiefen. Herr Heil, 156 Milliarden Euro ist der Nachtragshaushalt. Insgesamt ein Paket von unfassbaren 750 Milliarden Euro. Bund und Länder, eine gemeinsame Anstrengung. Wird Ihnen auch schwindelig, wenn Sie sich mal vorstellen, wie viel das ist?
Es ist sehr, sehr viel, gar keine Frage. Aber man muss noch mal deutlich machen, was ist der wesentliche, was die wesentliche Priorität ist. Und das ist der Gesundheitsschutz von Bürgerinnen und Bürgern. Und ich muss auch sagen, ich bin erstmal unglaublich froh, dass wir ein Land sind, in dem die meisten Menschen sich sehr, sehr vernünftig verhalten, an die Regeln halten. Das Ganze hat aber wirtschaftliche und auch soziale Folgen. Und in so einer existenziellen Situation ist verantwortliche Politik gefragt, diese Priorität zu setzen. Aber auch, wo es irgendwie geht, Menschen andere Sorgen auch zu nehmen. Ich sage jetzt zum Beispiel nicht angesichts, wir werden darüber reden, der Größe der Krise, dass ich als Arbeitsminister garantieren kann, dass wir jeden Arbeitsplatz retten. Ich kann aber sagen, dass wir um jeden Arbeitsplatz kämpfen und dass wir dafür auch die Instrumente haben in Deutschland. Wir haben eine Gesellschaft, die hochvernünftig funktioniert. Wir haben Rücklagen aus guten Zeiten, mit denen wir reagieren können. Und deshalb ist es richtig, dass wir jetzt nicht sozusagen im Klein-Klein rumschrauben. Und Herr Maskolo hat das gesagt, der politische Diskurs wird nicht zu Ende sein. Wir sind eine parlamentarische Demokratie und es ist richtig, dass man Dinge unterschiedlich bewertet, dass es unterschiedliche Interessen gibt. Aber dass diese Demokratie auch schnell kann und dass wir uns auf das Wesentliche konzentrieren, nämlich den Schutz der Bevölkerung jetzt, und dass in der Bevölkerung Verständnis ist für einschneidende soziale Unterbrechung von Kontakten für eine Zeit wenigstens zu diesem Zeitpunkt. Das, finde ich, sollte uns einfach Hoffnung geben, dass wir diese schwierige Zeit in diesem Land auch überstehen. Das ist ja nicht eine nationale Katastrophe, das ist eine Menschheitsherausforderung, mit der wir zu tun haben.
So sieht's aus. Und die quasi unser Fieberthermometer darin sind, sind die Virologen. Selten haben wir Ihnen so zugehört wie in diesen Wochen, Herr Schmidt-Chanasit, Ihnen und den Kollegen. Auch heute natürlich wieder die Frage, weil es immer hieß, vielleicht kann man ja irgendwann mal sehen, was sagen uns die Zahlen, was sagt die Zahl der Neuinfektionen, was sagt die Zahl der Erkrankten, was sagt die Zahl eben auch der Todesopfer. Wo stehen wir in dieser Krise gerade jetzt?
Wir stehen sicherlich am Anfang dieser Krise, das haben wir immer betont. Wir müssen jetzt abwarten, was sich in den nächsten Tagen und Wochen bewegt, wie sozusagen sich der Trend weiterentwickelt, ob es dort eine Abflachung gibt.
Gibt es denn schon einen Trend, den man...
Nein, das definitiv nicht. Und es ist ja eben auch besonders schwer für uns, gerade so schwerwiegende Maßnahmen auch zu rechtfertigen, weil der Feind ist nicht sichtbar für die meisten Menschen. Den sieht man nur im Krankenhaus, wenn man auf die Straße geht, wenn man rausguckt, es ist Frühling, es ist schön. Die Häuser stehen, es gibt ja keine sozusagen fassbare Not wie im Krieg.
Und das ist auch noch nicht so wie in Italien bei uns.
Und auch in Italien ist es eigentlich überall so.
Viele Menschen auf der Intensivstation sterben.
Richtig. Und selbst in Italien sehen Sie das natürlich hauptsächlich in den Krankenhäusern und wenn dann natürlich die Särge abtransportiert werden. Und das ist aber auch nicht überall in Italien so. Insofern ist das, glaube ich, eine sehr, sehr große Herausforderung auch für uns, diese Maßnahmen dann zu begründen, die sehr, sehr, sehr stark sind, die sehr schnell jetzt auch ergriffen wurden und für viele Menschen bei uns in Deutschland wirklich mit großen Einschnitten einhergehen werden. Und da habe ich natürlich Sorge, wie sich das Ganze jetzt dann in den nächsten Wochen und Monaten auch durchhalten lässt und vor allen Dingen begründen lässt.
Über die Zeit müssen wir dringend reden, aber erst einmal über die Zahlen. Wir testen Menschen und die Zahlen, die wir dann immer gehört, also erzählt bekommen, sind die der Infizierten, die der Toten und auch die der Genesenen. Was aber nicht gezählt wird, sind die Getesteten. Wäre das denn nicht sinnvoll zu wissen, wie viele Menschen haben schon das Virus, wie viele haben es nicht?
Ja. Daran
die Dunkelziffer ist so groß.
Ja, daran wird gearbeitet. Es sind jetzt neue Zahlen auch gerade wieder durch den Gesundheitsminister meines Erachtens auch eben veröffentlicht worden, dass man gesagt hat, letzte Woche sind 300.000 Tests durchgeführt worden. Da sind jetzt auch nicht alle Teste erfasst, die auch abgerechnet werden können. Das lässt sich, wie gesagt, auch leichter erfassen. Insofern ist auch das auch erstmal eine Größe, mit der man arbeiten kann. Und wenn man das mit anderen Ländern vergleicht, ist das sehr, sehr viel. Und das ist die wichtige Aussage, dass man sagt, Deutschland testet zu wenig. Deutschland testet schon sehr viel. Und das hat uns einen großen Vorteil erbracht, ja, gerade in diesem Ausbruch, dass wir sehr, sehr früh die Infektion bemerkt haben, dass letztendlich die Gesundheitsämter, die regional bei uns sehr stark organisiert sind, dann auch reagieren konnten. Insofern ist das letztendlich das Bild, was wir haben, eigentlich eins, was uns zufriedenstellen sollte. Mhm. Natürlich kann man Sachen immer verbessern, keine Frage. Und es wird ja auch rund um die Uhr daran gearbeitet, noch mehr zum Beispiel zu testen und die Testkapazitäten auch noch besser zu erfassen.
Aber das heißt also, wenn wir jetzt irgendwie gucken wollen, die rigiden Maßnahmen, zeigen die eine Wirkung? Ja. Wann werden wir das denn wissen?
Na gut, Sie wissen, dass diese Infektion eine gewisse Inkubationszeit hat. Im Regelfall ist das eine Woche. Mhm. Und dann können Sie ausrechnen, wann die Maßnahmen letztendlich sich auf diese Infektion auswirken werden. Und dann kommen Sie auf einen Zeitraum von 10 bis 14 Tagen. Das heißt, die Maßnahmen, die jetzt vor einer Woche ergriffen wurden, die verstärkten Maßnahmen, da sehen wir jetzt natürlich noch, können wir jetzt noch gar nicht den Effekt sehen und müssen, wie gesagt, noch das, was auch immer letztendlich jetzt in den Raum gestellt wird, nach Ostern entscheiden, was wir und wie wir weitergehen in diesem Ausbruch.
Nach Ostern, Herr Felbermayr, Sie gucken als Präsident für Weltwirtschaft, in Kiel ist das Institut, natürlich auf die wirtschaftlichen Folgen. 4 Wochen Stillstand wäre nach Ostern, also der 19. April wird immer genannt, da hören dann auch die Osterferien auf. Kann man schon sagen, wie hart das dann die deutsche Wirtschaft trifft, der Stillstand bis dahin?
Der eine Woche auf 50% runterreguliert, kostet der deutschen Volkswirtschaft ungefähr 35 Milliarden Euro an Einkommen. Wenn wir das mal 4 multiplizieren, das sind wir bei 140 Milliarden. Ja, das sind ungefähr 4% der Wirtschaftsleistung in einem Jahr. Ja, das ist in der Größenordnung mindestens der Weltwirtschafts- und Finanzkrise von 2008 und 2009.
Bei 4 Wochen?
Bei 4 Wochen. Und wenn wir tiefer schneiden als 50%, also mehr stilllegen als nur die Hälfte, und wenn wir länger brauchen, dann wird der Einbruch stärker. Das Negativszenario, das pessimistischste Szenario, das wir gerechnet haben in Kiel, kommt dann zu einer Schrumpfung von bis zu 9%. Und da sind wir noch immer nicht am Ende. Die Kollegen in München, das IFO-Institut, sieht 20%. Das halte ich erst für zu pessimistisch, aber es ist ein starker Einbruch, wie wir in der Nachkriegsgeschichte nicht gesehen haben.
Für viele sind diese 20% oder 9% Minus total abstrakt. Ja. Können Sie mal sagen, was das für jeden Einzelnen eigentlich dann heißen wird? Betrifft das jeden Einzelnen? Wird das jeder in seiner Tasche spüren?
Es macht uns alle ärmer. Das muss man ganz klar sagen. Und da helfen auch die Pakete und Maßnahmen der Bundesregierung nicht. Wenn wir heute einen Monat lang nur 50% der Dienstleistungen erbringen wie sonst oder 50% der Waren produzieren, die wir sonst produzieren, dann heißt das einfach, dass Konsum zurückgehen muss, dass Einkommen, die sonst erwirtschaftet werden, nicht erwirtschaftet werden. Umgerechnet auf einen Bundesbürger heißt eine Woche 50% etwa 400 Euro weniger Einkommen. Mhm. Ein Monat lang 1600 Euro weniger Einkommen. Das sind aber in diesem Durchschnitt die ganz Kleinen und die ganz Alten, die Rentner, mit dabei. Also es handelt sich um große Einbußen, die da jetzt einfach anfallen und die man auch nicht wegretuschieren kann.
Und heißt das auch Einbußen im Sinne von also Menschen, die ihren Arbeitsplatz verlieren? Was glauben Sie, wird die Zahl derer sein, die am Ende dann arbeitslos sind wegen dieser Krise?
Tja, wir kommen Gott sei Dank aus einer Situation der fast Vollbeschäftigung. Wir kommen aus einer Situation, in der die Bundesagentur für Arbeit große Rücklagen hat, 26 Milliarden Euro ungefähr. Und das heißt, wir können sehr großzügig zum Beispiel mit der Kurzarbeitergeldregel umgehen. Wir glauben auch, dass viele Unternehmen davon Gebrauch machen werden, sodass wir gar keine starken Anstiege sehen werden bei der Arbeitslosigkeit.
Okay.
Aber in der Kurzarbeit wird es ordentlich Zahlen geben, 3-4 Millionen Menschen sicher. Und das wird dann relativ schnell sozusagen auch die Rücklagen in der Bundesagentur aufbrauchen.
Okay. Und es wird Insolvenzen geben, damit ist doch sicherlich zu rechnen.
Es wird Insolvenzen geben, das lässt sich nicht ausschließen, auch wenn die Bundesregierung jetzt sehr viele Hilfen aufgelegt hat. Direkte Zuschüsse einerseits, Hilfen für Unternehmen, damit sie ihre Kredite zurückzahlen können oder bedienen können, bis hin zum Einstieg des Staates in das Eigenkapital von Unternehmen. Also man will Insolvenzen vermeiden. Das große Thema für uns Ökonomen ist, wir wollen ja nicht sozusagen verzerrende Einwirkungen haben. Unternehmen, die auch ohne Krise pleite gegangen wären, die sollen bitte pleite gehen. Das klingt jetzt ein bisschen hart, aber wir können sozusagen die marktwirtschaftlichen Prinzipien nicht einfach aufhalten, weil wir dann auch dafür eine Rechnung bezahlen müssen, wenn denn diese Unternehmen, die eigentlich gar nicht existent sein sollen, weiter Ressourcen verbrauchen.
Aber vermutlich werden die jetzt erst einmal dann auch erstmal mit durchgenommen, weil so genau kann ja das, was der Staat an Geld jetzt in die Wirtschaft gibt, gar nicht sein. Vermutlich einfach auch, weil man es nicht prüfen kann. Sie haben ja die Zahlen jetzt gehört, also der Nachtragshaushalt, diese 750 Milliarden. Ist das für Sie schon so, dass Sie sagen, das reicht auf jeden Fall erst einmal oder wie lange wird es reichen?
Das reicht erst einmal.
Was heißt denn erst einmal?
Fünf Monate. Also zum Beispiel die Mittel, die bereitgestellt werden jetzt für die kleinen Unternehmen, also bis zu 10 Mitarbeitern, diese 50 Milliarden, die reichen für 5 Monate, so sind die ausgerechnet worden, diese 50 Milliarden. Wenn es darüber hinausgeht, wird man nachlegen müssen.
Was fehlt Ihnen denn bei dem, was Sie jetzt gesehen haben, an politischem Handeln? Sehr viel Geld? Sehen Sie ein Konzept? Sehen Sie einen Plan?
Ich sehe den Plan, dass man möglichst die Schmerzen für die Menschen, für die Arbeitsplätze, für die Unternehmen reduzieren möchte. Das halte ich für richtig an dieser Stelle. Ich habe keine konkrete Kritik, auch nicht an dieser Dreistufigkeit, also Zuschüsse, Kredithilfen und als letzte Lösung der Einstieg in das Eigenkapital. Was uns fehlt, ist ein Plan für den Ausstieg, dass wir auch den Menschen sozusagen Leitplanken legen können, unter welchen Bedingungen wir die harten Maßnahmen zurückfahren können. Die Menschen verlieren Einkommen, die Unternehmen, auch die Leute, die kurz arbeiten, werden Einkommen verlieren. Es wäre gut, wenn man zumindest die Zahlen belasten könnte, die wir haben.
Was heißt sagen, denn das?
Naja, schauen Sie, jetzt...
Also ein Ausstieg heißt, Sie möchten gerne wissen, wann geht es weiter?
Also was wir, glaube ich, dringend bräuchten, sind Zahlen, die man tatsächlich auch als verlässlich bezeichnen kann. Ja, wir wissen einfach zu wenig, wir wissen die Dunkelziffer nicht, da gibt es Schätzungen natürlich, aber wir wollten eigentlich gerne wissen, wie sehr sich der Infektionsgrad in der Bevölkerung entwickelt über die Zeit, nicht? Weil ab einer gewissen Schwelle wissen wir, dann ist sozusagen die Herdenimmunität erreicht, in welcher Geschwindigkeit laufen wir darauf hin. Das wäre gut, wenn wir das wüssten, auch damit die Menschen und die Unternehmer sich darauf einstellen können, wann es wieder besser wird. Ein bisschen Licht am Ende des Tunnels ist wichtig, ja, nicht nur für den Optimismus der Menschen, aber auch für die Erwartungsbildung der Wirtschaft.
Das gebe ich gleich mal an Herrn Schmidt-Schanasit weiter. Können Sie dieses Licht in den Tunnel hineingeben jetzt schon? Oder überhaupt eine Perspektive?
Perspektive, ja. Das ist die ganz entscheidende Frage, die der Kollege angesprochen hat. Nämlich sozusagen, wie wir die Stellschrauben drehen, wie viele Infektionen wir zulassen, die eben abgefangen werden können durch die erhöhten Kapazitäten in der Intensivmedizin bei den Beatmungsbetten. Weil das Ziel ist ja nicht, dass wir in 2 Wochen sozusagen keine neuen Infektionen mehr haben. Da haben wir nichts gewonnen, weil ja ein Großteil der Bevölkerung noch nicht immun ist. Wir sind erst sozusagen am Ziel, wenn die Herdenimmunität hergestellt ist, dass ein Großteil der Bevölkerung diese Infektion durchgemacht hat, oder wenn ein Impfstoff da ist. So, wir können auf 2 Wegen dahin kommen. Entweder wir kapseln uns so ab, dass es keine weiteren Infektionen gibt, bis der Impfstoff da ist. Oder die Bevölkerung wird langsam eben durchseucht, infiziert sich und die Herdenimmunität. Aber und das eben auf einem Niveau, was letztendlich eine Wirtschaft zulässt, die es erträglich macht.
Ja, aber wenn jetzt ein Unternehmer wissen will, wie lange muss ich meine Mitarbeiter in Kurzarbeit bringen oder wie lange muss ich sozusagen von der Substanz liegen, den Zeitpunkt können Sie nicht nennen, oder?
Nein, natürlich kann man den nicht nennen. Es ist so ein komplexes Wechselspiel zwischen den Infektionen, die stattfinden, zwischen den Intensivkapazitäten und eben der Bevölkerung, die dann auch arbeiten gehen kann. Also das kann momentan leider keiner vorhersagen oder eben modellieren.
Klar, aber es ist natürlich zentral, dass man eine Statistik hat, auf die man sich verlassen kann und die wir auch beobachten können über die Zeit. Und wenn sich die verbessert, nicht, wenn man sieht, die Maßnahmen greifen, ist das, glaube ich, auch wichtig für die Akzeptanz in der Bevölkerung und kann dann eben auch dazu führen, dass auch die Unternehmen dieses Licht am Ende der Tunnel erahnen können, auch wenn kein exakter Zeitpunkt gegeben kann.
Bevor ich das mit Herrn Heil vertiefe, eines noch. Es gibt die 5 Wirtschaftsweisen, die haben gesagt, es wird jetzt in der Rezession so sein, es geht runter und dann geht es aber auch schnell wieder rauf, wie ein V. Ja. Sie haben aber von der Mutter aller Rezessionen gesprochen. Ja. Das klingt ja eher so, als ob es in die Breite uns lange beschäftigt. Wer hat denn da recht?
Naja, Mutter der Rezession heißt vor allem, dass es sehr tief runtergehen wird. Tiefer als wahrscheinlich in jeder Rezession in der Nachkriegszeit. Das ist schon ein ziemlicher Einschnitt und da widersprechen die Wirtschaftsweisen auch gar nicht. Die große Frage ist, ob wir nach einem starken Einschnitt wieder hochkommen. Und da bin ich wahrscheinlich tendenziell ein bisschen pessimistischer als die Kollegen. Warum? Weil wir eine zeitliche Verschiebung haben. Die Chinesen haben begonnen, jetzt stecken wir voll drin, aber die Amerikaner kommen erst. Das heißt, wenn es bei uns wieder nach oben geht, dann schwächelt der amerikanische Markt möglicherweise sehr stark. Da gibt es dann auch Finanzmarktrisiken, ganz erhebliche in den USA. Das kann dann aus diesem V ein U machen. Außerdem haben wir das Problem, dass es sogenannte Hysterese-Effekte geben kann. Also, dass sich das Unternehmen, die jetzt pleite gehen in der Krise, dann nicht zur Verfügung stehen im Aufschwung, um dieses Wachstum anzuschieben. Nicht? Und das bedeutet, dass wir davon ausgehen, dass wir, wenn wir die gesundheitliche Krise überstanden haben, auch etwas tun müssen zur Stimulierung der Konjunktur, damit eben dieses langgestreckte U nicht kommt, sondern wir in ein V hineinkommen.
Also nicht nur die Medizin hat Fragezeichen, die Wirtschaft hat es auch, aber es gibt Menschen, die jetzt schon nach Ausrufezeichen dürsten, nämlich nach der Frage, wie lange eben wird dieser Stillstand, der ja alle Bereiche des Lebens und der Arbeit betrifft, wie lange wird er halten? Bisher gab es eine große Zurückhaltung mit der Frage, aber Tag für Tag, je länger es dauert, desto drängender wird sie. Und es sind nicht nur Stimmen, die man nicht hören müsste.
In einem Leitartikel der Welt bekennt der Journalist und Chef des Axel Springer Verlags Matthias Döpfner: Ich habe Zweifel. Müssten nicht vor allem Maßnahmen für die besonders gefährdeten Menschen ergriffen werden, während die anderen möglichst weiterleben wie bisher? Die aktuellen Einschränkungen kann der Verlagschef zwar nachvollziehen, er betont aber: Es ist eine radikale Vorgehensweise für sehr kurze Zeit. Längerfristig ist ein Stillstand gesellschaftlich, wirtschaftlich und politisch nicht zu verkraften. Der Finanzmanager und ehemalige Deutschlandchef der US-Bank Goldman Sachs, Alexander Dibelius, beklagt: Der nahezu diskussionslose und mit dem zusätzlichen moralischen Zeigefinger implementierte kollektive Shutdown der Wirtschaft und des Sozialwesens macht mir mehr Angst als diese Virusinfektion. Mit dem Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann fordert der erste einflussreiche Politiker aus der Großen Koalition bereits jetzt ein Ende des Shutdowns nach Ostern. Für die gesamte Volkswirtschaft und unseren Staat wird der Schaden nachhaltig und über Jahrzehnte nicht kompensierbar sein, wenn wir nicht spätestens nach Ostern die Wirtschaft wieder schrittweise hochfahren.
Herr Heil, Bundesarbeitsminister, also genau für Bundesministerium für Arbeit und Soziales, der Herr Linnemann ist ja nicht irgendwer. Er ist der Vizechef der Unionsfraktion im Bundestag und er ist Ihr Regierungspartner. Jetzt sagt er, nach Ostern muss es auf jeden Fall wieder stückweise hochgehen. Stimmen Sie ihm zu?
Ich glaube, wir müssen ein bisschen mit Verlaub auch das sortieren, was eben genannt wurde, auch die Äußerungen eines Kollegen.
Erst einmal zu Herrn Linnemann und dann sortieren wir.
Man muss ja sagen, ich habe es vorhin versucht, was hat jetzt Priorität? Und das ist der Gesundheitsschutz von Menschen. Es ist Leib und Leben von Menschen, von unseren Angehörigen, im Zweifelsfall auch vor wirtschaftlichen Interessen. Und ich will damit gar nicht kleinreden, wie groß die wirtschaftlichen, arbeitsmarktpolitischen Folgen sind. Aber jetzt zu verkünden, nach Ostern ist vorbei, das ist ein Wunsch. Kein Mensch macht das ja aus Jux und Dollerei, dass es diese Regeln gibt. Es geht darum, das Infektionsrisiko zu verlangsamen, damit unser Gesundheitswesen das Ganze hinkriegt. Und deshalb, wenn wir keine Bilder in Italien von Italien haben wollen, und wir haben Gott sei Dank ein ertüchtigtes Gesundheitswesen, wenn das jetzt noch weiter hochfahren, dann müssen wir Zeit gewinnen. Und das ist Grundlage für diese Dinge, die da sind. Und deshalb nochmal, finde ich solche Äußerungen nicht okay.
Welche denn jetzt genau, Herrn Linnemann?
Nein, ich finde, man kann ja, wenn man verantwortlicher Politiker ist und ganz offen sagen muss, wir haben weder von den Medizinern und Virologen, auch von den Wirtschaftswissenschaftlern, absolut gesicherte Fakten. Sondern wir haben wissenschaftliche Erkenntnisse, wir haben plausible Annahmen. Aber das ist etwas, für das es keine Blaupause gibt. Weder als Bekämpfung der Pandemie, noch die wirtschaftlichen und sozialen Folgen. Und das heißt, man muss sich jetzt auf Sofortmaßnahmen konzentrieren. Das macht die Politik in Deutschland. Und das ist das erste Ziel, für Bürgerinnen und Bürger Gesundheitsschutz zu organisieren und die wirtschaftlichen und sozialen Folgen zu bearbeiten. Aber das ist die Reihenfolge an dieser Stelle. Und ich bin froh, dass die meisten Menschen in Deutschland darauf Vertrauen haben.
Herr Linnemann kennt diese Reihenfolge nicht, die Regierung hat.
Ich will jetzt niemanden sozusagen im Detail, das ist nicht die Zeit für kleinnickelige Auseinandersetzungen.
Aber nicht die kleine Frage, sondern eben die große.
Es ist eine große Frage, aber ich will gar nicht sozusagen in den Clinch gehen an dieser Stelle. Ich schätze den Kollegen sehr. Aber wir dürfen jetzt nicht aus einer fachpolitischen Brille. Ich bin Arbeitsmarkt- und auch Wirtschaftspolitiker, also ich bin Arbeitsmarktminister und Sozialminister und ich gucke auf die wirtschaftlichen Folgen. Aber wir dürfen nicht aus einer fachpolitischen Sicht, und Herr Linnemann ist Wirtschaftspolitiker, die ganze Welt ausleuchten. Ich unterschätze die wirtschaftlichen Folgen überhaupt nicht. Wir haben übrigens über die weltwirtschaftlichen noch gar nicht geredet. Wir tun so, als könnten wir das alles in Deutschland, wenn die Maßnahmen weg sind, auch wirtschaftlich schon überblicken. Aber ich sage nochmal, wer die Bilder in Italien sieht, wer sie bei unseren französischen Nachbarn sieht, wer sie in Madrid sieht, der weiß, wir müssen alles tun, um das Leben von uns selbst, von unseren Angehörigen zu schützen. Das wissen 95% der Deutschen. Ich kann die Ungeduld verstehen. Und es gibt beklemmende Vorstellungen, die Frau Käßmann hat das vorhin auch gesagt, über die wir reden müssen. Wenn die epidemiologische Lage es zulässt, dass nach Ostern es aufgehoben ist, wäre ich der Letzte, der sagt, das machen wir nicht sofort. Ja. Aber jetzt das anzukündigen und nicht zu wissen, ob und wie die Maßnahmen, die wir jetzt anleiten, wie wir vorhin gehört haben, die wir erst in einigen Wochen in der Wirkung sehen werden, in der Statistik wirken, finde ich zumindest ganz freundlich gesagt fahrlässig.
Das heißt, Sie wollen gar kein Datum nennen? Also es gibt ja auch die Ministerpräsidenten in Nordrhein-Westfalen, ja. Herr Laschet, in Niedersachsen, Herr Weil. Alle gucken auf Ostern und sagen, wir wollen versuchen nach Ostern. Oder der Kanzleramtsminister Herr Braun hat heute gesagt, wahrscheinlich werden wir irgendwann mal dazu kommen, dass die Jüngeren wieder auf die Straße können. Alle
Absolut.
Diese Dinge sind alles Humbug?
Nein, überhaupt nicht. Das sage ich auch gar nicht. Ich sage nur, ich erlebe das jetzt im Persönlichen. Jetzt bin ich mal sehr persönlich. 2 kleine Kinder. Meine Tochter ist 5, mein Sohn ist 7. Und die verstehen jetzt auch gerade mal die Welt nicht so richtig, wenn sie mit ihren Freunden nicht spielen können, wenn sie nicht auf den Spielplatz können, wenn sie nicht zur Schule können. Also die ersten Tage fand mein Sohn das noch ganz lustig, aber er will auch seine Klassenkameraden und Klassenkameraden sehen oder in der Kita meine Tochter sind. Ich bin der Letzte, der nicht dafür ist, dass wir das so schnell wie möglich auflösen. Aber wir müssen wissen, welche Wirkung diese Maßnahmen haben. Wenn das um Ostern möglich ist, und das ist der Zeitraum, mit dem wir rechnen, dass wir jetzt gesichertere Erkenntnisse in dieser Zeit dann auch in der Statistik sehen können, bin ich dafür, dass wir Schritt für Schritt die Dinge so lockern, ohne sozusagen medizinisch Menschen zu gefährden. Wir haben in dieser Zeit übrigens die Zeit gewonnen, auch das Gesundheitssystem hochzufahren, vor allen Dingen in der Intensivmedizin, die Beatmungsgeräte zu beschaffen, das Gesundheitssystem zu ertüchtigen. Dann haben wir die Chance, den Verlauf dieser Geschichte medizinischen Griff zu bekommen. Und wir müssen gleichzeitig, da handeln wir jetzt schon, auch die wirtschaftlichen und sozialen Folgen bearbeiten.
Also ich halte es fest, alle die sich das wünschen, auch die Wirtschaft zu sagen, gibt uns einen Plan, gibt uns einen Horizont, denen erteilen Sie eine Absage, es geht einfach nicht.
Ich glaube, dass es eine Frage von Anstand und Ehrlichkeit ist, um mal diese pathetischen Begriffe zu nehmen.
Ist nicht zu tun.
Dass man nicht irgendwelche falschen Gewissheiten hat.
Okay.
Wir haben aber plausible Annahmen und das ist zum Beispiel, dass dieser Staat alle Möglichkeiten hat, das hinzukriegen, diese Gesellschaft sowieso.
750 Milliarden, wir haben es schon gesagt, das sind eben viele Maßnahmen. Es gibt aber auch viele Rückmeldungen jetzt schon. Die Banken wissen gar nicht Bescheid über die Kredite, die sie geben sollen. Die Ämter, die angerufen werden oder dann in den Bundesländern die entsprechenden Stellen, haben auch noch keine Möglichkeit. Die Hotlines sind besetzt. Aber es gibt die ersten Firmen, die einfach jetzt in dieser und in der nächsten Woche Gehälter überweisen müssen. Sind Sie derjenige, der versprechen kann, es ist rechtzeitig auf dem Konto?
Ich kann jedenfalls beschreiben mal sehr konkret, was Maßnahmen für unterschiedliche Bereiche der Wirtschaft sind, die wirken können. Da sind diese sogenannten Liquiditätshilfen, zu Deutsch die Kreditanstalt für Wiederaufbau, sichert Kredite bis zu 90% ab. Das wird und muss sich in den Hausbanken durchsprechen, damit die jetzt nicht jedem gleich den Hahn zudrehen, jedem kleinen Unternehmer. Es gibt direkte Hilfen für kleinere Unternehmen, die sind heute beschlossen worden, die werden über die Länder ausgereicht. Und es gibt die ausgerollten, das ist in meinem Bereich, Instrumente der Kurzarbeit, die auch Liquidität verschaffen, die aber vor allen Dingen Arbeit sichern. Und ein Unternehmen, das jetzt Probleme hat, dass viele Mitarbeiter hat oder auch wenigere Mitarbeiter, dem kann ich nur raten, wenden Sie sich an Ihre Bundesagentur für Arbeit. Sie haben, wenn Sie die Voraussetzung haben, die Möglichkeit, nicht zu entlassen, sondern Beschäftigung zu halten. Ich könnte das jetzt fortsetzen, Frau Maischberger. Wir haben noch eine Fülle von anderen Instrumenten, kommen wir vielleicht gleich drauf. Ich kann nur eins sagen, wir haben sehr, sehr gute Instrumente. Trotzdem ist es eine Riesenherausforderung, auch in der Anmeldung von Kurzarbeit beispielsweise.
Es muss auch jemand da sein und nicht im Homeoffice. Also die sind ja auch verlangsamt. Die KfW ist verlangsamt und auch die Bundesagenturen sind natürlich verlangsamt, weil die Menschen auch zu Hause sind.
Meine Kolleginnen und Kollegen der Bundesagentur für Arbeit, die leisten gerade ausgezeichneten Job. Und natürlich haben die Schwierigkeiten auch, dass es da Fragen von Kinderbetreuung gibt, von Homeoffice, von häuslicher Quarantäne. Aber die arbeiten auch damit, die Kapazitäten richtig hochzufahren. Deshalb ganz konkret, wer jetzt mal beim Amt nicht durchkommt, wieder versuchen. Nein, ich sage, das ist nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Wir haben ja die Kapazitäten da ausgebaut. Jeder, der zum Beispiel Kurzarbeit braucht und mal jetzt heute nicht durchkommt, sondern erst morgen, der hat zum Beispiel die Gewissheit, dass wir rückwirkend zum 1. März Kurzarbeit ausreichen können an diesem Punkt, um Beschäftigung zu sichern, Arbeit statt Arbeitslosigkeit zu finanzieren. Man kann als kleiner Selbstständiger auch erstmal seine Steuervorauszahlungen kürzen. Wir schaffen sogar die Möglichkeit, zumindest mal Sozialversicherungsbeiträge zu stunden. Wir geben Direkthilfen an dieser Stelle. Bund und Länder sind aktiv. Also ich verstehe die Ungeduld und die Not, weil viele jetzt auch Kleinunternehmer zum Beispiel, kleine Selbstständige, Solo-Selbstständige, keine Einnahmen haben, aber die Kosten laufen weiter. Deshalb haben wir im Mietrecht was geändert. Also es wird ein bisschen dauern, die Dinge zu erklären, auch nach vor Ort zu bringen, aber Hilfe ist unterwegs.
Zwei Vorschläge. Der eine kommt aus den USA. Donald Trump schickt einfach einen Scheck. 1.200 Dollar für Erwachsene, 500 Dollar für ein Kind ist schon durch die Instanzen durch die Institutionen und wird jetzt verschickt. Wäre das eine Lösung?
Ja, wir haben ja im Gegensatz zu den USA einen funktionierenden und einen starken Sozialstaat. Das ist wichtig, um soziale Sicherheit zu organisieren.
Also der falsche Weg für Deutschland.
Ja, wir haben auch das, was die Ökonomen, Sie werden das bestätigen können, automatische Stabilisatoren nennen. Zu Deutsch, wenn bei uns die Wirtschaft runterkracht, hilft der Sozialstaat auch wirtschaftlich zu stabilisieren. Kurzarbeit wird aus den Mitteln der Bundesagentur für Arbeit finanziert. Wer nicht zurechtkommt bei uns, und das haben wir heute gelockert, ob Selbstständiger oder Beschäftigter, wer Lohneinbußen hat und unter die Wasserlinie geht, der Existenzsicherung, der kann sich ergänzende Grundsicherung abholen. Solche Systeme kennt die USA nicht. Vom Gesundheitswesen will ich ganz schweigen.
Also machen Sie deshalb nicht, obwohl die Bürokratie natürlich bestechend einfach wäre.
Wir sind aber viel besser aufgestellt, als sozusagen dieses Helikoptergeld auszureichen,
okay,
weil wir gute Systeme haben, weil wir einen starken Sozialstaat haben, weil wir soziale Bürgerrechte gewährleisten und in Deutschland tatsächlich schnell helfen können. Wir haben heute zig andere Hilfen auf den Weg gebracht. Also USA ist in keinerlei Hinsicht, glaube ich, jetzt gerade ein gutes Vorbild. Und ich kann auch noch mal sagen, ein bisschen spitzer. Ich bin nur Sozialdemokrat, das wissen Sie, und auch nicht in der Großen Koalition gefangen. Aber wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen Angela Merkel und Donald Trump, dann würde meine Wahl ziemlich klar sein.
Das ist jetzt aber nicht sehr überraschend, Herr Heil.
Nein, das stimmt. Aber man kann es ja auch mal pass pro toto sagen.
Absolut.
Wir können doch mal stolz sein, dass wir so ein Sozialstaat und so eine Gesellschaft sind, die das hinkriegt.
Der zweite Vorschlag kursiert in Deutschland. Er heißt künstliches Koma. Herr Felbermayr, können Sie mal ganz kurz erklären für alle, die es nicht kennen, was heißt das, künstliches Koma? Und was wäre daran einfacher?
Ja, da ist die Idee ist, dass man einfach so tut, als würde dieses Quartal nicht stattgefunden haben wirtschaftlich. Der Staat würde den Unternehmen ihre Umsätze, die jetzt entfallen, einfach überweisen. No, und das kann der Staat, das können die Finanzämter sehen aus der Steuererklärung des letzten Jahres, überweisen also einfach ein Zwölftel eines Jahresumsatzes für den April oder für den Mai. Mhm. Dann wäre das so, als wäre nichts passiert. Die Unternehmen können dann aus diesen Umsätzen ihre Arbeitnehmer bezahlen, sie könnten ihre Kredite bezahlen, die Miete bezahlen, und so weiter. Und wenn das dann vorbei ist, im nächsten Jahr wird die Steuererklärung gemacht und man sieht, was ist tatsächlich an Umsätzen entfallen, was hat der Staat geleistet, man rechnet ab. Das Schöne daran, es wäre einfach, aber das große Problem sind die Anreize, die so etwas hat. Dann würden sich sehr viele Corona-Ferien machen, sage ich mal. Der Staat überweist das Geld und man kann dann, also sagen, wenn die Sonne scheint, sich was anderes.
Sie sind kein Fan davon. Und Sie, Herr Heil?
Also wir haben jetzt wirklich sehr große Maßnahmen ergriffen. Mhm. Und wir werden möglicherweise noch weitere ergreifen. Das sind jetzt Akutmaßnahmen, sehr, sehr groß. 150 Milliarden im Bundeshaushalt, ein großer Schirm, der aufgespannt wird. Kurzarbeit 26 Milliarden Euro in der Rücklage, Gott sei Dank nicht aus dem Steuertopf. Und deshalb, wir werden noch im Verlauf dieser Geschichte weitere Maßnahmen zur Ankurbelung auch der Wirtschaft dann brauchen, zur konjunkturellen Belebung. Aber jetzt sozusagen gibt es viele schöne Ideen. Und manchmal muss man als Politiker auch den Mut haben, mal die Fantastischen Vier und Herbert Grönemeyer zu zitieren. Die haben ein schönes Lied, das heißt, es könnte so einfach sein, ist es aber nicht. Denn das Ganze hat Risiken und Nebenwirkungen, die man ja auch wissen muss. Wenn wir den Staat jetzt sofort, und das könnte ja länger dauern, jetzt nicht hoffentlich die Pandemiebekämpfung, sondern die wirtschaftlichen Folgen, wenn man jetzt uns leer zieht und nicht die Möglichkeit hat, auch nochmal nachzuschießen, die Wirtschaft zu beleben, ist das ökonomisch nicht vernünftig. Wir kleckern ja jetzt nicht, wir klotzen, wie Olaf Scholz das gesagt hat. Aber es ist trotzdem falsch zu glauben, dass wir den Staat jetzt blank ziehen dürfen und dann beispielsweise soziale Sicherheitssysteme nicht aufrechterhalten können, die wir noch brauchen, auch um die sozialen Folgen dieser Krise abzufedern.
Das eine ist eben,
dass... Aber wir können ja lange durchhalten, und damit auch jeder das weiß.
Die wirtschaftlichen Folgen sind beschrieben. Das, was aber eben auch passieren kann, das ist ja auch eben, was Angst macht, sind soziale Folgen, über die wir noch reden werden. Deswegen sagen auch manche, wie Matthias Döpfner, jedenfalls als Gedankenspiel, wieso machen wir den Stillstand für alle, wenn doch nur eine bestimmte Gruppe Risiken hat, nämlich die Älteren. Warum konzentrieren wir uns nicht auf den Schutz der Älteren und lassen die Jüngeren ihrem Arbeitsleben nachgehen? Das wäre für die Wirtschaft und möglicherweise auch für die Herdenimmunität auch ein gangbarer Weg. Haben Sie darüber diskutiert?
Also wir wissen nach dem, was uns die Virologen sagen oder die Mediziner, dass ältere Menschen oder Menschen mit Vorerkrankungen besonders gefährdet sind, auch schwer zu erkranken und im Zweifelsfall auch zu sterben.
Ja.
Aber die Nachricht, dass junge Leute nicht erkranken oder nicht auch einen schweren Verlauf haben können, ist ein Irrtum nach allem, was wir wissen. Wir haben in Italien, auch in Frankreich gesehen, dass auch jüngere Menschen erkrankt sind. Deshalb ist die Vorstellung sozusagen, dass man das Ziel genau aussteuern kann, nicht da. Der Ansatz ist ein anderer und wir stützen uns da auf das, was uns die Wissenschaft sagt und das RKI. Und bei allem Respekt vor Herrn Döpfner, ist ein kluger Mann, ich habe viel mit ihm zu tun. Weder er noch ich sind Mediziner und Wissenschaftler, sondern wir sollten uns auf die verlassen können, die sich ein bisschen besser damit auskennen. Mhm. Und die raten uns, wir ziehen die zur Rate in der Politik, zu sagen, dieser Ansatz, den ihr macht, ihr seid früh in Deutschland dabei, ihr habt viel getestet. Wir haben ein tüchtiges Gesundheitssystem und das kann das bewältigen, wenn wir es schaffen, den Verlauf tatsächlich so zu steuern durch Kontaktunterbrechung, dass wir das hinkriegen. Also nochmal, niemand bricht aus Jux und Dollerei das Ganze vom Zaun, unterbricht soziale Kontakte oder will unserer Wirtschaft schaden. Aber wenn Gesundheitsschutz vorne steht, halte ich das für den plausibleren Ansatz.
Darf ich das mal mit Herrn Schmidt-Schanasit besprechen? Tatsächlich ist das aus Sicht der Medizin ein blöder Weg, ein gefährlicher Weg?
Ja, das ist eine rein theoretische Überlegung, die auch in England und zum Teil auch in den Niederlanden sozusagen im Gespräch war, wo aber alle Experten, auch die WHO, natürlich sagt, es ist eine rein theoretische Überlegung, weil gar nicht die Möglichkeit besteht, die Bevölkerung, die die Infektion durchmacht, in dem Maße zu testen und die vulnerable Population auch dementsprechend stark zu schützen. Das ist eine rein theoretische Überlegung, die sich praktisch operativ nie umsetzen lassen wird. Vielleicht auf einer kleinen Insel, ja, mit einer sehr, sehr kleinen Bevölkerung. Und selbst dort wird es schon schwer. Aber in einem Flächenland wie Deutschland oder Großbritannien ist das nicht umsetzbar und nicht denkbar. Also das lässt sich nicht umsetzen.
Der Gedanke, Herr Mascolo, auch als Washington-Korrespondent mit den USA sehr vertraut, Donald Trump sagt, das Heilmittel darf nicht schlimmer sein als das Problem oder nicht mehr Probleme verursachen als eben das Grundproblem. Ist das zu einfach gedacht?
Darf man die Fragen nicht stellen? Er hat ja auch schon den Tag, jedenfalls gedanklich, festgelegt, der Wiedereröffnung, wenn man so will, der USA und der amerikanischen Wirtschaft, nämlich Ostersonntag. Und ich kann nur sagen, dass wir uns das alle wünschen sollten. Und ich hoffe auch sehr, dass es so kommt. Und ich verstehe auch diese Debatte. Ich halte sie nur zu diesem Zeitpunkt für falsch, weil wir sehr viele drängende Fragen haben, aber unglücklicherweise auf praktisch alle Fragen, die wir uns stellen, mehr oder weniger keine Antworten. Und ich hoffe, noch keine Antworten. Wir erleben ja jetzt erst seit relativ kurzer Zeit diese scharfen Maßnahmen. Und ich würde Ihnen jetzt wenigstens noch mal eine Woche oder 10 Tage geben, um zu sehen, wozu sie führen. Ja. Und auch um zu sehen, wie gut unser Gesundheitssystem mit diesem Ansturm umgehen wird. Ich glaube, wenn wir Zustände bekommen, wie man sie zumindest befürchten muss, dann werden wir diese Diskussion ohnehin noch mal ganz anders führen. In diesem Stadium kann niemand sagen, ob die Maßnahmen, die getroffen worden sind, übertrieben und überzogen oder absolut unzureichend sind, sondern wir befinden uns in völlig unkartiertem Gelände. Das gilt ja nicht nur für die Politik, sondern ich glaube, es gilt für beinahe alle Bereiche. Und ich glaube, wir werden lernen müssen, obwohl die Einschnitte so tief sind, ein Stück mit unseren Ängsten, mit der Ungeduld, mit den Sorgen auch umzugehen und dann den nächsten Schritt dieser notwendigen Diskussion zu führen, wenn der Boden ein bisschen weniger schwankt und wir etwas besser verstanden haben, womit wir es zu tun haben. Und ich glaube, auch dann wird die Diskussion noch schwierig genug sein. Ich glaube, im Angesicht von so wenigen verlässlichen Fakten, die wir im Moment haben, schwankt der Boden zu stark, um diese Diskussion jetzt schon auf eine gute Art und Weise zu führen.
Ja. Ich will daran anknüpfen. Also wir sind ja eine Demokratie. Meinungsfreiheit wird hier auch nicht eingeschränkt. Aber jeder, der in politischer Verantwortung ist, muss auch wissen, was er mit dem, was er so erzählt, möglicherweise in einer solchen Situation anrichten kann. Und es ist nicht die Zeit sozusagen für irgendwelche, ich sag's jetzt mal, politischen Quacksalber, die irgendwas behaupten oder für alternative Fakten oder merkwürdige Verschwörungstheorien im Netz, sondern es ist die Stunde, dass wir mit realistischen Annahmen, um plausibel nochmal zu bestätigen, arbeiten müssen.
Ja.
Und das ist, wie gesagt, das, was jetzt, glaube ich, auch notwendig ist. Ich will mal eine realistische Zuversicht geben. Meine Wahrnehmung ist, dass das die meisten Menschen in Deutschland auch so sehen, dass die meisten sich vernünftig verhalten, sich an die Regeln halten. Wir gucken zu viel auf die Defizite. Die meisten Menschen sind unglaublich hilfsbereit, solidarisch und Absolut. Mitmenschlich und vernünftig. Und führende Politiker dürfen diese Vernunft nicht in diesen Tagen zerstören, das will ich auch an dieser Stelle sagen, sondern müssen Orientierung geben auf Basis dessen, was wir jetzt wissen. So, dann muss man in 10 Tagen, in 15 Tagen oder in 3 Wochen bewerten, wie der Verlauf ist. Dann muss man neu bewerten, wenn es geht, lockern, auch Geschichten, auch in der Güterabwägung zu anderen Dingen, die passieren können. Also nicht sozusagen krampfhaft daran festzuhalten, aber wir sollten auf den Rat von Wissenschaft an diesem Punkt versuchen zu hören.
Ist das denn, ketzerisch gefragt, Herr Felbermayr, als letzte Frage zu dem wirtschaftlichen Komplex, ist es wirklich unverantwortlich, wenn ein Politiker sich Sorgen macht, ob das Land am Ende einer solchen Rosskur schlechter dasteht als vorher, und zwar so, dass es existenziell eben für die wird, die es dann auch tatsächlich wirtschaftlich spüren müssen?
Nein, ich glaube, ein Politiker muss sich diese Frage stellen. Klar. Es ist eine sehr schwierige Frage natürlich, eine Güterabwägung, wie sie kaum komplexer sein könnte. Aber es ist natürlich so, da haben wir auch viele Forschungsergebnisse, die sagen, in einer wirtschaftlichen Krisenlage sind die Menschen kränker, es tauchen mehr psychologische Probleme auf. Und vor allem wird, wenn die Wirtschaft stark nachlässt, wird auch die Basis kleiner gemacht, die das Gesundheitssystem am Laufen hält. Und deswegen, glaube ich, braucht es vor allem, um diesem Dilemma irgendwie zu entgegnen, mehr Information, mehr Daten und jetzt auch sozusagen politisches Investieren in das Aufbauen einer Testinfrastruktur, sodass wir nach Ostern diese jetzt so flächendeckenden Quarantänemaßnahmen etwas fein ziselierter anwenden können, auf einzelne Gruppen vielleicht und nicht auf die ganze Bevölkerung, um zumindest einen Teilstart der Wirtschaft wieder zuzulassen. Dann muss die Politik jetzt in dieser Phase des ziemlich starken Lockdowns diese Infrastruktur aufbauen.
Das ist jetzt als Appell erst einmal heute, glaube ich, klar geworden. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie hier waren, Herr Felbermayr. Alle anderen sind noch gefragt bei anderen Fragen. Die wichtige, die wir heute auch noch zu stellen haben, ist tatsächlich noch mal die Gefährlichkeit dieser Krankheit. Denn es drängt so ein bisschen in den Hintergrund. Und es heißt immer, möglicherweise ist es eben nur gefährlich für die älteren Menschen. Der nächste Gast, den Sie hier sehen werden, ist ein eben nicht so alter Mensch. Sie ist eine Mutter von 3 Kindern und sie musste sehr klar am eigenen Leib erfahren, dass Covid-19, diese Lungenkrankheit, die man dann eben bekommt, lebensbedrohlich werden kann.
Atemnot raubt einem den Verstand. Es ging mir sehr schlecht. Ich konnte nicht einatmen, mein ganzer Körper rebellierte, mein Puls schoss nach oben. Ich wollte atmen, atmete ein, holte Luft, aber es kam nichts an.
Caroline Preißler, Mutter, Politikerin und Corona-Patientin. Nach der Infektion bekommt die 48-Jährige solche Atemnot, dass sie ins Krankenhaus Stralsund muss. Vom Isolierzimmer aus führt sie ein Videotagebuch.
Heute hat der Chefarzt entschieden, dass ich noch länger hier bleibe. Das war keine schöne Information für mich. Ich hatte mich in Gedanken schon bei meinen Kindern und bei meinem Mann gesehen. Aber die Begründung leuchtet mir ein. Meine Werte sind noch zu schlecht.
Ihr Mann hatte das Virus aus dem Skiurlaub mitgebracht. Als Caroline Preißler ins Krankenhaus kommt, bleibt er zu Hause bei den 3 Kindern, die gesund sind. Damit das so bleibt, wird die Wohnung zweigeteilt.
Ich habe schon große Sehnsucht auch nach der Familie. Heute Morgen hat meine Tochter auf FaceTime angerufen und dann haben wir geschmust und geküsst. Sie war so unglücklich, weil es bei den Hausaufgaben zu Hause nicht so läuft und weinte bittere Tränen. Und ich konnte sie eben nur über den Bildschirm herzen und küssen. Das hat mir ganz schön zu schaffen gemacht.
Nach 5 Tagen im Krankenhaus wird Caroline Preißler entlassen in die häusliche Quarantäne. Ihre Kinder empfangen sie mit selbstgebastelten Schutzanzügen.
Und sie ist uns jetzt zugeschaltet per Skype aus Mecklenburg-Vorpommern. Guten Abend, Frau Preißler. Wie geht es Ihnen?
Guten Abend, Frau Maischberger. Heute ist ein großartiger Tag, denn vor wenigen Augenblicken kam unsere Quarantäneaufhebung und deshalb bin ich sehr glücklich.
Moment, die Quarantäneaufhebung kam, weil Sie nicht mehr infiziert sind? Das heißt, der letzte Test ist negativ?
Ja.
Und was haben Sie als erstes gemacht, als Sie das erfahren haben?
Als allererstes haben wir uns minutenlang umarmt und geküsst als Familie, denn darauf mussten wir sehr lange verzichten.
6 Tage sind Sie wieder zu Hause, aber die Kinder haben Sie wie lange nicht im Arm gehabt?
2 Wochen lang.
Zwei?
Also tatsächlich jetzt und dann heute so einen halben Tag, sehr lange.
Ja, alles wieder gut zu Hause, die Kinder sind gesund, der Mann ist auch gesund?
Ja, Gott sei Dank, auch sein Corona-Abstrich war jetzt negativ.
Puh, dann haben Sie es hinter sich. Wie war das vor 2 Wochen, als Sie die ersten Anzeichen gemerkt haben? Was waren das für Symptome, die Sie hatten?
Ich bekam Halsschmerzen über Nacht. Ich war schon in freiwilliger Quarantäne und bekam dann so den leichten Anflug einer Erkältung, Halsschmerzen, Kopfschmerzen, so ein bisschen Schnupfen. Und das steigerte sich schnell. Ich brauchte nachher dann das positive Corona-Ergebnis gar nicht mehr, denn ich wusste es dann auch, weil ich inzwischen sehr krank war.
Das heißt, Sie sind infiziert, der Mann ist infiziert, aber ist in Berlin, Sie werden krank, die Kinder sind zwischen 9 und 11, 3. Die sind gesund gewesen von Anfang an, haben die sofort auch einen Test bekommen?
Ja, denn sie waren als Kontaktpersonen nun die, die am ehesten in Gefahr waren, sich angesteckt zu haben. Aber die Abstriche waren negativ. Und Gott sei Dank sind sie auch jetzt, 2 Wochen später, nachdem sie mit uns in Quarantäne waren, immer noch negativ und gesund. Das ist großartig.
Wie macht man das? Man ist zu Hause, erst waren Sie es alleine mit den Kindern. Sie sind infiziert, die Kinder sind gesund. Wie hält man 3 Kinder zwischen 9 und 11 auf Abstand, so dass die sich nicht infizieren? Wie ging das?
Das war bitter, denn 2 Meter Mindestabstand, immer eine Maske und Handschuhe. Das ist ein hartes Los gewesen, aber das Ergebnis gibt uns recht. Distanz ist nicht leicht zu wahren, wenn kleine Kinder weinen oder getröstet werden wollen. Oder die mussten alleine essen, sie mussten viele Sachen alleine machen. Wir haben die Schlafräume nicht betreten, um sie nicht in Gefahr zu bringen. Das heißt, wir haben dann über FaceTime Gute Nacht gesagt. Das war für uns alle eine große Herausforderung, aber der Erfolg gibt uns recht. 2 Wochen lang haben wir gedarbt und heute haben wir jetzt viel geküsst.
Wie ist das bei Ihnen gewesen? Sie waren allein mit den Kindern und Sie wurden immer kränker. Können Sie beschreiben, wie diese Krankheit sich dann bei Ihnen verschlimmert hat, in diesen Tagen, wo Ihr Mann auch noch gar nicht da war?
Ja. Zu den Symptomen der Erkältung, der Kopfschmerzen, zu den Halsschmerzen kam sehr bald ein starker Schmerz in der Lunge. Die Lunge fühlte sich steinern an. Ich konnte nicht mehr gut atmen. Ich wurde sehr von Atemnot gequält und das steigerte sich doch sehr rasant.
Und was heißt das? Also wer keine Atemnot hatte, kann sich das vielleicht nicht vorstellen. Wenn Sie das beschreiben müssten, wie fühlt sich das an?
Man atmet ein und die Luft kommt nicht in der Lunge an. Das ist wie wenn man versucht, unter Wasser Luft zu holen.
Wie viel Angst haben die Kinder gehabt zu dem Zeitpunkt, wo Sie mit Atemnot da zu Hause waren? Die Kinder alleine auf Abstand, der Mann, glaube ich, aus Berlin mehr oder weniger zugeschaltet, weil er ja in Berlin in Quarantäne war. Wie erklärt man Kindern sowas? Haben die nicht auch Angst?
Die hatten schreckliche Angst. Und umso wichtiger war es dann eben, so weit wie möglich nicht das noch zu schüren, indem ich schwach bin. Wir haben meinen Mann über FaceTime zugeschaltet. Der war bei den Kindern im Kinderzimmer, dann auf dem Monitor. Und ich war in meinem Schlafzimmer. Und da ich dann nicht mehr aufstehen konnte und die Kinder und mich nicht mehr versorgen konnte, haben die dann von einer Linie aus, wir hatten es aufgeteilt in einen Bereich, wo ich krank sein konnte. Von dieser Linie aus haben sie ab und zu rübergerufen, wie es mir geht.
Wer hat gekocht in dieser Zeit?
Die Kinder.
Für sich auch und also, für Sie auch? Ja.
Na, ich habe dann nicht mehr gegessen in der Zeit und auch viele Tage danach nicht mehr. Aber das war für die ein großes Abenteuer und am Anfang hatten sie auch wirklich viel Spaß.
Sie mussten ja ins Krankenhaus, weil es schlimmer wurde. Deswegen hat Ihr Mann eine Ausnahmegenehmigung bekommen, die Berliner Quarantäne zu verlassen und eben zu Ihnen zu kommen. Erst dann konnten Sie ins Krankenhaus. Jetzt ist das ein kleiner Ort. Sie sind Politikerin. Das muss Aufsehen erregt haben, als der Krankenwagen kam.
Ja, das war keine Sternstunde für mich, denn wer ist schon gerne schwach und wird dabei beobachtet? Es gab so einen kleinen Auflauf direkt vor meiner Tür. Die Straße war bevölkert. Keine Erfahrung, die ich nochmal machen möchte.
Sie haben 5 Tage im Krankenhaus verbracht, nicht auf der Intensivstation, sondern auf einer Isolierstation. Was genau hat man mit Ihnen gemacht? Weil man weiß, es gibt eigentlich keine Medikamente, die das Virus bekämpfen. Sie haben was für eine Versorgung bekommen?
Mein größtes Problem war die Atemnot. Dadurch hatte ich schlechte Sauerstoffwerte und das wurde behandelt. Das heißt, ich habe Sauerstoff am Bett gehabt und Medikamente gegen Atemnot, dann etwas gegen die Schmerzen. Im Krankenhaus ging es mir sehr schnell sehr viel besser, weil alles da war, um diese Auswüchse der Corona-Erkrankung zu bekämpfen.
Sie sind zu Hause jetzt entlassen. Sie haben dieses Videotagebuch öffentlich gemacht. Die Kollegen vom RBB, die Kollegin Bettina Malter hat es dann auch eben bearbeitet. Warum haben Sie das gemacht? Was wollten Sie mit diesem Videotagebuch erreichen?
Ich bin ja an einem Mittwochabend in die Quarantäne gegangen und war noch nicht krank. Und als mein Mann uns informierte, waren die Kinder genauso ängstlich wie ich. Wir kannten uns mit Corona nicht aus. Und da habe ich im Internet gesucht nach solchen Erfahrungsberichten. Wie macht man das? Quarantäne, Familienleben, positive, negative Abstrichergebnisse. Wie geht man damit um? Und habe nichts gefunden und habe dann mit meinem Mann entschieden, dass das dann wohl unser Auftrag ist. Informationen sind wichtig. Aufklärung ist wichtig. Viele Informationen kommen auch gar nicht zu den Menschen auf den Kanälen und Wegen, wie wir sie eben nutzen. Und wir sind dann eben da übereingekommen und haben dieses Tagebuch begonnen.
Sie haben sehr viele positive Reaktionen bekommen, aber eben auch negative Reaktionen. Ihnen Vorwürfe gemacht, dass Sie sich infiziert haben. Was war das, was Sie erfahren haben?
Wenn man krank ist, dann wächst bei der näheren Umgebung die Angst vor Ansteckung. Und also das ist in meiner Kleinstadt ebenso wie bei allen anderen. Auf der Isolierstation, mein Nachbar erlebte genau das Gleiche in einer anderen Stadt und lag auch im Krankenhaus und konnte sich eben gegen Anwürfe nicht wehren. Ich denke, dass der Antrieb von Menschen, die eben jetzt gegen Corona Erkrankte pöbeln, Angst ist. Mhm. Ja, die schlagen um sich vor Ohnmacht und fürchten sich, weil sie einer Risikogruppe angehören, weil sie Angst um ihre Kinder oder Enkelkinder haben. Und sie haben nur den Weg, um sich zu artikulieren. Und dann trifft es eben auch ganz besonders häufig auch Politiker.
Nun sind Sie gesund und damit auch ein gutes Beispiel, dass man im engsten Raum mit 3 Kindern leben kann, ohne dass die sich anstecken, was toll ist. Und Sie sind jetzt erstmal immun, oder?
Ja, das ist die große Hoffnung. Das ist das, was mir auch die Ärztinnen und Ärzte gesagt haben. Das wird nicht ewig so sein, aber für ungefähr ein Jahr kann ich mich jetzt nicht mehr anstecken. Und das ist ein enormes Privileg, denn es kommen sicherlich weitere Erkrankte hinzu. Und wir werden Menschen brauchen, die dann arbeiten, helfen, unterstützen können. Und das ist dann mein Job.
Frau Preißler, ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie jetzt erstmal einen tollen Abend miteinander, in dem Sie sich wieder anfassen können, umarmen können und knuddeln können. Und ich wünsche Ihnen einfach eine gute Zeit und alles Gute nach Bad. Schönen Dank, Caroline Preißler.
Dankeschön.
Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet, weil Frau Preißler nicht ganz sicher war, ob sie nicht doch am Ende vielleicht husten muss. Deswegen ist es eine Aufzeichnung. Aber Frau Kessmann, diese Angst vor Infizierten, also dass Menschen, wie wir jetzt auch gehört haben, in Spanien Steine werfen auf Krankenwagen, in denen sie wissen, dass Infizierte ist, ist das menschlich? Ist das ein normaler Impuls?
Also ich denke, es ist auf der einen Seite menschlich, weil Sündenböcke wurden schon immer gesucht, auch in der Bibel. Aber es ist natürlich ein Impuls, den ich hoffe, wir, Herr Heiler, ja gerade gesagt, es geht im Moment doch recht sozial zu in Deutschland, den wir unterdrücken können, weil wir sagen, niemand ist schuld, der sich infiziert. Wenn jetzt jemand leichtfertig ist, Corona-Partys feiert, so ein Blödsinn, kann ich das verstehen. Aber wenn ein Mensch krank ist, dann braucht er Zuwendung, Verständnis, Unterstützung, vor allen Dingen die Familien. Ich finde das bewundernswert, was die Familie geschafft hat. Und dann brauchen wir eine Ermutigung. Kranke brauchen Ermutigung und keine Schuldzuweisung. Und wenn wir wissen, es wird mehr Fälle geben, viele Fälle geben, dann müssen wir sagen, die Kranken sind nicht zu attackieren, sondern zu unterstützen und ihr ganzes soziales Umfeld mit.
Es ist aber ein seelischer Ausnahmezustand, in dem eine ganze Nation, also unsere jetzt, aber auch die anderen, sich offensichtlich befindet. Glauben Sie, das stärkt, wenn er länger dauert, den Zusammenhalt der Gesellschaft? Und wo sind die Gefahren?
Also ich bin ein hoffnungsvoller Mensch.
Dafür kennen wir Sie.
Ich sehe auch viele, die wirklich anfangen, kreativ soziale Netzwerke ganz neu zu gründen. Ich sehe, dass Familien sehr stark zusammenrücken, sich aufeinander verlassen, auch in der Nachbarschaft vieles möglich ist. Und das muss man ja sagen, die oft gescholtenen sozialen Medien sind da auch eine Möglichkeit. Aber natürlich sind auch Gefahren da. Das können wir auch gar nicht schönreden. Ich will auch nicht so tun, als wird alles ganz großartig laufen. Aber vielleicht können wir Menschen ermutigen, versucht, diesen Abstand zu halten, versucht, einander zu unterstützen, wenn ihr den Eindruck habt, ihr kommt nicht mehr zurecht, sucht euch Hilfe. Die Telefonseelsorgeleitungen, die laufen ja jetzt schon heiß, aber da sind Menschen da, an die ihr euch wenden könnt. Wendet euch an andere, bleibt in Kontakt und ja, geht behutsam, achtsam, mit Anstand miteinander um.
Die Familienministerin Franziska Giffey hat gesagt oder gewarnt, dass sie mit einer Zunahme von häuslicher Gewalt rechnet. Was ist das, was da passiert? Wovor haben auch Sie möglicherweise Angst?
Ich habe das im Eingang ja auch schon gesagt. Natürlich ist es so, wenn eine Familie glücklich zusammenlebt, alles ist schön, das ist alles wunderbar. Aber gerade die ökonomische Angst, die viele haben, wenn jetzt also der Familienvater, klassischer Fall, verliert jetzt die Arbeitsstelle, geht auf 67% Kurzarbeitergeld, was gut ist und eine andere Absicherung, haben wir gesagt, als in den USA. Und auf einmal kommen Ängste, können wir das Haus halten, können wir die Miete weiterzahlen? Und es ist ohnehin schon eine angespannte Stimmung. Dann kommt es, das wissen wir, zu häuslicher Gewalt. Da sind auch die Notrufe gesetzt. Ich weiß, dass Frauenhäuser sich vorbereiten. Wir können nur appellieren an Menschen. Können nur appellieren an Menschen. Versucht, euch selbst auch in den Griff zu bekommen. Ich werbe ja auch dafür, versucht, mit Gottvertrauen an die Sache ranzugehen. Es gab auch schon andere Krisen, die Menschen erlebt haben. Versucht wirklich auch zu beten und wendet euch an andere. Also ich finde, das Schlimmste ist, wenn es solche Rückzüge gibt in Familien oder Menschen so vereinsamen, dass sie in Depressionen geraten, dass sie Suizidgedanken haben. Also dafür einander zu sorgen als Gesellschaft, Sorge für den anderen zu tragen, auch aufzupassen, was passiert im Haus, wenn ich Schreie höre, zu klopfen, mal zu fragen, was ist bei euch los, kann ich euch entlasten?
Sie sind ja selber, ich will jetzt nicht sagen Risikogruppe, aber Sie kommen so in dieses Alter, wo man sagt, die Menschen sollten sich eigentlich besser schützen. Sie haben 7 Enkel, glaube ich, Enkelkinder. Das Jüngste ist wie alt?
Er ist gerade geboren, im Februar, das Jüngste, ja. Und wir machen es so, dass ich die Enkelkinder nicht sehe, aber auch, was mir weh tut, muss ich sagen. Aber ich versuche natürlich auch sie zu schützen. Wenn ich jetzt hier bin, wäre das ja vielleicht auch ein Risiko. Also ich finde, es tut weh, sich nicht zu sehen. Aber das ist jetzt eine Frage der Vernunft oder ich würde sagen der Besonnenheit. Auf Englisch ist Besonnenheit ja Self-Discipline, also sich selbst da auch zu disziplinieren. Und da ist natürlich FaceTime auch eine sehr schöne Form, denke ich, dass man trotzdem in Kontakt bleiben kann. Was mir am schlimmsten ist, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt dauernd über Ostern sprechen, also Ostern bekommt ja nochmal eine neue Bedeutung. Das ist das Fest der Auferstehung, ja, dass das Leben stärker ist als der Tod. Ich bin in meinem ganzen Leben an einem Ostersonntag noch nicht in einem Gottesdienst gewesen. Und das ist für viele Christen auf der ganzen Welt, ja, dass dieses Fest nicht miteinander feiern zu können. Da bin ich sehr dankbar, dass wir heute Mittel haben wie Fernsehgottesdienste, Radiogottesdienste, Gottesdienste zum Mitfeiern.
Und doch ist es etwas anderes.
Ganz aber trotzdem ist es was anderes, ob du in einer Gemeinde singen kannst, dass er auferstanden ist, oder ob du das alleine tust.
Frau Kessmann, gerade die alten Menschen, wir haben es ja gerade gehört, es gibt immer diese Idee, die sind gefährdet, die sollen zu Hause bleiben und die Jungen können wieder rausgehen. Wie gefährlich ist der Gedanke für alte Menschen, die ohnehin schon einsam sind?
Das ist für viele im Moment traumatisch, müssen wir sagen, in den Altenheimen beispielsweise, wo viele sich sowieso schon einsam fühlen und weit weg. Und deshalb ist die Frage, wie können wir Kontakt halten, auch mit einer Generation beispielsweise Kontakt halten, die nicht so medienaffin ist, dass sie sich jetzt dauernd was über Facebook oder Skype-Konferenzen an Nähe ermöglicht. Da ist das gute alte Telefon dann wirklich gefragt. Ich höre auch von Familien so, wie es so schwer ist, Kindern das Ganze zu erklären. Das hat der Heil ja auch gesagt, wie sollen Kinder das verstehen? Aber wenn jemand demenzkrank ist und überhaupt nicht versteht, was vor sich geht,
und ist
da verzweifeln auch viele Familien, die dann noch nicht mal über Besuch kommen können. Eine Freundin sagte mir, sie kann jetzt ihren Mann wahrscheinlich über Wochen nicht besuchen, ob er sie danach noch erkennt. Und sie war die Letzte, die er noch erkannt hat. Das ist auch eine Frage. Also sind viele auch verzweifelt. Und ich finde, da müssen wir uns einander stützen, ermutigen. Und sagen, die Lage ist schwierig, aber die Hoffnung muss doch sein, es gibt eine Situation nach dieser Lage, wenn wir wie diese Familie, die wir eben gesehen haben, das Miteinander, in einem sozialen Miteinander und nicht mit Schuldzuweisungen, Hate Speeches und anderem mehr durchstehen. Ich glaube, dann kann eine Gesellschaft tatsächlich auch an sowas wachsen und hinterher vielleicht eine ganz andere Wertschätzung haben. Das habe ich oft gedacht für den Alltag, den wir normalerweise haben. Wir können gehen, wohin wir wollen. Wir können uns treffen, mit wem wir wollen. Wir leben in einer Gesellschaft, wo es eigentlich nie Mangel gibt. Also das ist bei mir auch die Hoffnung, dass es nachher mehr Wertschätzung gibt für das, was wir haben, als wir manchmal hatten in letzter Zeit.
Die Hoffnung ist auf jeden Fall da. Die Frage ist, ob wir uns hätten besser vorbereiten können, ob wir uns den Zustand sparen hätten können. Das ist eine, die jetzt auch in diesen Tagen gestellt wird. Tatsächlich hat das Virus ja nicht nur uns, sondern die ganze Welt im Griff. Und es trifft uns offensichtlich scheinbar unvorbereitet. Dabei hat es Warnungen gegeben. Zum Beispiel diese hier von dem Gründer von Microsoft, Bill Gates, der mit seiner Stiftung schon seit über 25 Jahren ansteckende Krankheit versucht zu bekämpfen, wie Malaria, Kinderlähmung oder eben auch AIDS. Er hat diesen Weckruf vor 5 Jahren gehalten.
When I was a kid, als ich ein Kind war, war ein Atomkrieg die größte denkbare Katastrophe. Deshalb hatten wir ein Fass wie dieses in unserem Keller. Darin waren Konservendosen und Wasser. Heute sieht die schlimmste Gefahr einer globalen Katastrophe nicht mehr so aus, sondern so. Wenn etwas in den nächsten Jahrzehnten über 10 Millionen Menschen tötet, dann wird es höchstwahrscheinlich ein hoch ansteckendes Virus sein und kein Krieg. Es besteht kein Grund zur Panik, aber wir müssen jetzt loslegen, denn die Zeit arbeitet gegen uns.
Georg Maskolo, Bill Gates hat diese Rede mehrfach gehalten. Sie haben sie auch einmal gehört, aber nicht in Vancouver, wo wir diesen Ausschnitt haben, sondern auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Was macht Bill Gates auf der Münchner Sicherheitskonferenz, wo es normalerweise um Militär geht, um eben Fragen der internationalen Sicherheitsstruktur?
Ja, die Münchner Sicherheitskonferenz, das muss man sagen, gehört zu denen, die relativ früh erkannt haben, dass Themen wie Global Health eine entscheidende Rolle spielen.
Also globale Gesundheit, ja.
Globale Gesundheit, so kam Bill Gates 2017 nach München. Man muss sagen, dass er mit seinem Anliegen ohnehin sehr oft hier im Land ist, und zwar seit Jahren schon bei der Kanzlerin beispielsweise, die ihn in vielen seiner Anliegen unterstützt. Die Pandemie, ich glaube, das lernen wir alle in diesen Tagen, ist oder schien lange Zeit als eine vergleichsweise unwahrscheinliches Szenario verglichen mit anderen Katastrophen. Aber zugleich ist immer klar gewesen, dass wenn sie uns eines Tages tatsächlich heimsuchen würde, dass sie in ihren Folgen wahrscheinlich nur mit einem Krieg zu vergleichen ist. Warum ist das so? In praktisch allen anderen Katastrophenszenarien
sei es jetzt ein Cyberangriff, sei es eine terroristische Attacke oder auch ein Erdbeben, ist es zeitlich und in aller Regel örtlich begrenzt. Mhm. Das heißt, es geschieht, aber dann ist es auch vorbei. Ein Teil des Landes kann einem anderen zu Hilfe eilen. Ein Teil der Welt kann dem anderen zu Hilfe eilen. Nur bei der Pandemie ist das tatsächlich anders. Und ich glaube, dass es heute viele gibt, die sich gewünscht hätten, jemanden wie Bill Gates früher zugehört zu haben und mehr in die Pandemievorbereitung investiert zu haben. Es gibt da, wenn man so will, zwei Denkschulen. Es gibt solche, die sagen, in den letzten Jahren sei schon manches passiert. Aber spricht man beispielsweise mit dem Sonderbeauftragten, den Kofi Annan für diese Fragen mal eingesetzt hat, dann sagt er, es gab den früheren UNO-Generalsekretär, dann sagt er, es gab eigentlich wenig Aufmerksamkeit und man kann sich das auch anschauen. Er hat mal eine Pressekonferenz in New York gehalten und irgendwann schwenkt die Kamera und ins Publikum und man sieht, da sind vier Journalistinnen und Journalisten, die sich Notizen machen. Also wenn wir ehrlich sind, unter all denjenigen, die nicht gesehen haben, dass dieses Thema mehr Aufmerksamkeit verdient hätte, sind auch wir Journalistinnen und Journalisten.
Wir haben immer gedacht, andere Dinge sind wichtiger. Und trotzdem, es gab ja Übungen. Die letzte Übung in den Vereinigten Staaten war jetzt erst im Herbst und hat genau auch das wieder simuliert. Es kommt ein Coronavirus aus Asien und es befällt uns. Was tun wir? Warum hat man denn aus diesen Übungen dann nicht viel praktische Konsequenzen gezogen, die uns jetzt vorbereiten?
Ich glaube, dass an manchen Stellen sehr wohl praktische Konsequenzen gezogen worden sind. Deutschland beispielsweise hat solche Übungen auch durchgeführt. Man sieht ja auch in diesen Tagen, dass vor allem im Netz immer mal wieder solche Berichte auftauchen.
Kommen wir gleich dazu, ja.
Ja, und reden wir gleich nochmal drüber. Es sind sehr wohl Vorbereitungen getroffen worden. Ich glaube allerdings, dass in einem Bereich, das erleben wir auch in diesen Tagen, nicht genügend Vorbereitungen getroffen worden sind. Und das ist in der Frage der Schutzausrüstung. Mhm. Dieses ist ja ein Land, das nach wie vor für den, ich würde sagen, auch nicht so wahrscheinlichen Fall eines Krieges immer noch Mehl und Trockenerbsen und Kondensmilch und Gas und Öl einlagert.
Deutschland jetzt.
Deutschland. Mhm. Aber wir haben kein zentrales Lager beispielsweise für Schutzausrüstung. Ich glaube, dass das ein erheblicher Mangel ist. Ich bin sehr sicher, dass sich sowas auch nicht wiederholen wird. Aber ich glaube, ein großer Bestand an Schutzbekleidung, der hätte angeschafft werden müssen, so wie man ja dem Feuerwehrmann auch nicht erst seinen Schlauch kauft, wenn es brennt. Ich glaube, das ist ganz sicher der Bereich, wo Fehler gemacht worden sind. In diesem zentralen Bereich der Bevorratung von Schutzausrüstung nicht mehr Vorsorge hat walten lassen.
Also es gab eine solche Übung auch in Deutschland. Sie haben darüber geschrieben in der Süddeutschen Zeitung in dieser Woche. Die Übung, wenn man sie heute liest, und das ist kein Geheimdokument, das ist eine Bundesdrucksache, jeder kann sie einsehen, da wird ein Szenario beschrieben. Das Szenario heißt, es kommt ein Coronavirus in einem Monat Februar aus Asien, aus einem Wet Market, also einem Tiermarkt. Es kommt erstmal unentdeckt mit kleiner Zahl nach Deutschland und bis man es überhaupt bemerkt, sind Tausende infiziert. Wie geht dieses Szenario weiter?
Ja, diese Szenarien ähneln sich und dieses beispielsweise, das Sie beschreiben, ganz genau genommen sind es im Grunde zwei. Es gab eine große Bund-Länder-Übung im Jahr 2007 schon, da sind dann, muss man sich ein bisschen vorstellen, wie es im Grunde in diesen Tagen sind. 3000 Menschen nehmen teil aus Bund und Land, das Kanzleramt, die Lebensmittelindustrie, die Elektrizitätsindustrie, Landräte, Gesundheitsämter. Das Szenario wird vom Robert-Koch-Institut geschrieben. Das heißt, man versucht sich, wenn man so will, auf den Ernstfall vorzubereiten. Sogar Marc Bartor, damals noch Tagesschausprecher, hat sozusagen die Nachrichten eingesprochen, sehr dramatische Nachrichten, so dass die Leute, die diese Übung simuliert hatten, auch unter so nah wie möglich an einem tatsächlichen Stress der Situation gestanden haben. Ja, man kann aus diesen Szenarien viel lernen. Ich glaube, am Ende muss man aber auch so ehrlich sein und sagen, wenn einen eine solche Pandemie trifft, dann kann man darauf nur so gut es irgend geht vorbereitet sein. Ich würde sagen, dieses Land hier schlägt sich alles in allem bisher ganz gut.
Aber stimmt denn der Vorwurf, der jetzt auch aus dem politischen Raum kommt, der sagt, ihr hattet es im Prinzip in der Schublade, ihr hättet vorbereitet sein können, besser. Stimmt der? Und was wäre denn anders, wenn man Konsequenzen zieht aus diesem Szenario? Klar, man hortet Schutzausrüstung, aber was hätte man noch tun können?
Ich glaube, dass man zunächst anerkennen muss, dass die sagen, das eigene Gesundheitssystem dafür so gut wie möglich gerüstet sein muss. Das ist sicher einer der Fehler, der wir in dieser Lage erkennen jetzt. Wir haben ja noch vor Wochen darüber diskutiert, ob 5G beispielsweise eine kritische Infrastruktur ist. Ich glaube, das ist sie ohne Frage. Aber unser Gesundheitssystem ist es ganz genauso. Haben wir das in der Vergangenheit genügend beherzigt? Ich glaube, das haben wir nicht. Ich bin sehr sicher, dass wir nach dieser Krise auch über die Frage der Zuständigkeit zwischen Bund und Ländern und Kommunen nochmal neu werden diskutieren müssen. Weil wenn Sie sich im Bereich des Katastrophenschutzes und der Katastrophenhilfe anschauen, wer eigentlich für was zuständig ist, dann gibt es, glaube ich, Leute, die, selbst wenn sie in der Verwaltung arbeiten, erstmal nachschauen müssen, wie das eigentlich genau geregelt ist. Ja, ich bin sehr sicher, dass uns das so, wie es uns passiert ist, so nicht nochmal passieren wird, dass die Frage der Pandemievorbereitung in Zukunft eine ganz andere Rolle spielen wird. Und weil Sie Bill Gates angesprochen haben, sollte man, glaube ich, den wichtigsten Punkt dessen nicht vergessen, warum Bill Gates sich für diese Dinge engagiert und was seine große Mahnung ist. Und die ist, dass die Welt in dieser Frage einer Pandemie nur so sicher ist, wie das schwächste Gesundheitssystem auch in der Lage ist, einer solchen Pandemie zu widerstehen. Das heißt, in dieser Lage, in der wir jetzt heute so sehr und mit Sorge auf unser Land schauen, sollten wir all die anderen nicht vergessen. In Spanien, in Italien, aber vor allem in all den Ländern, in denen der gut gemeinte Rat, sich zweimal am Tag mit Seife die Hände zu waschen, purer Zynismus ist, weil es beides nicht gibt. Also wir werden, glaube ich, auf vielen Ebenen in den kommenden Wochen und Monaten gefragt sein, nicht nur, wie wir in unserem eigenen Land diese Krise bewältigen, sondern wie wir in dieser Zeit der Prüfung auch all den anderen, denen es viel schlechter gehen wird und die es viel härter treffen wird als uns, beistehen.
Waren wir schlecht vorbereitet, Herr Heil? Stimmt der Vorwurf? Wir hatten es in der Schublade, wir hätten es rausziehen können.
Auch aus solchen Planspielen und Untersuchungen ergibt sich nicht eine Blaupause für den Ernstfall, sondern man hat dann Erkenntnisse und man kann was machen. Man wird das alles untersuchen, auch was wir nicht gemacht haben, was wir nicht vorbereitet haben oder das andere nicht vorbereitet haben. Aber ich will es mal in einem Bild sagen. Jetzt ist nicht, also wenn wir das einmal schräg vergleichen mit der Sturmflut in Hamburg Anfang der 60er Jahre und Helmut Schmidt war Polizeisenator. Wenn der in so einer Situation jetzt erstmal gefragt hätte, wer hat die Dämme zu niedrig gebaut, und sich nicht um die unmittelbaren Folgen jetzt gekümmert hätten, hätte er seinen Job nicht gemacht. Das andere muss man dann aufklären und man muss übrigens dann auch wieder aufbauen an der Stelle. Aber jetzt hat Priorität was anderes. Ich sage trotzdem, wir sind im Verhältnis zu anderen Staaten, das ist keine Überheblichkeit, offensichtlich in vielerlei Hinsicht besser vorbereitet. Wir haben zum Beispiel, auch wenn einige kaputt gespart wurden, lokale Gesundheitsämter. Das kennen andere, auch OECD-Nationen in dieser Form nicht. Das versetzt uns in die Lage, dass wir das besser hinkriegen. Aber nochmal, ich bin Herrn Maskelow für den internationalen, auch den europäischen Hinweis sehr dankbar. Es ist auch das, was Frau Käßmann vorhin gesagt hat, das ist ein Charaktertest für uns alle in unserem Land.
Ja.
Es ist aber auch ein Charaktertest, ob wir jetzt nationalistisch auf sowas reagieren oder ob wir begreifen, dass man jetzt gerade internationale Kooperation, man nennt es Multilateralismus, braucht und eben nicht nationale Egoismen. Und das Beispiel wünschen in Deutschland war dieses eine Unternehmen, was Herr Trump sich unter den Nagel reißen wollte. Ja. Das ist auch eine Konsequenz. Kooperation nicht gegeneinander.
Herr Schmidt-Schanasit, in diesem Szenario gibt es einen Impfstoff in 3 Jahren, in unserem?
Hoffentlich früher natürlich. Das wünschen wir uns alle.
Aber wissen Sie es in etwa?
Nein, wissen kann man das nicht. Es kommt ganz darauf an, wie sich die Impfstoffkandidaten, von denen es viele geben wird, letztendlich in den klinischen Studien dann beweisen werden. Und das kann keiner vorhersagen. Einige rechnen mit nächstem Jahr, das wäre der frühestmögliche Zeitpunkt. Es kann aber durchaus auch länger dauern, wenn eben kein erfolgreicher Kandidat unter denen ist, die dann jetzt so schnell wie es geht eben getestet werden können.
Und letzte Frage, Frau Käßmann. Soziale Distanzierung wird übersetzt, aber es ist nicht das, was es gemeint ist. Es heißt ja eigentlich körperliche Distanzierung.
Ja, und ich denke, wir sollten
versuchen, dieses Wort zu vermeiden.
Ja, das sollten wir vermeiden, weil ich denke, es wächst auch viel neue soziale Nähe, die wir ausprobieren auf ganz anderen Formen. Und das ist ja auch ermutigend.
Also körperliche Distanzierung ist keine soziale Distanzierung.
Nein, ich wünsche mir, dass die Menschen ganz neue soziale Formen für sich entdecken und einander nicht alleine lassen.
Wir werden irgendwann mal dann auf das blicken, was gewesen ist, wenn die Krise vorbei ist. Soweit ist es noch nicht. Insofern danke ich Ihnen heute für die Einsichten des heutigen Tages. Morgen sind Sie wieder anders und wir reden weiter. Herzlichen Dank, Georg Maskolo, Margot Käßmann, Herr Schmidt-Schanasit und Hubertus Heil. Jonas Schmidt-Schanasit, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Und Ihnen noch einen schönen Abend hier im Ersten. Es ist die Zeit der Kollegen vom Nachtmagazin mit der Kollegin Kirstin Gerhardt. Einen schönen Abend, auf Wiedersehen.